Ein ganz herzliches Willkommen zum Kindernutrition Podcast, dein Podcast zum Thema Kinderernährung, achtsames Essen für die ganze Familie und mehr Wertschätzung für den eigenen Körper. Denn wer auf die Signale des eigenen Körpers hört, und das gilt für jedes Alter, für den ist eine ausgewogene Ernährung ein Kinderspiel. Mein Name ist Verena Dixon, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und die Gründerin von Kindernutrition. In meinem Podcast bekommst du evidenzbasiertes Ernährungswissen und Experteninterviews für ein entspannteres Essverhalten und weniger Chaos am Familientisch. So, ganz herzlich willkommen zu meiner dritten Episode. Heute geht es um das Modell der geteilten Verantwortung und zwar darum, dass Kinder Unterstützung und Selbstständigkeit beim Essen brauchen und wie wir diese Balance finden. Wir schauen uns das Modell der geteilten Verantwortung an, wir schauen auf wissenschaftliche Studien, die dieses Modell belegen und wir schauen auf die Umsetzung, also wie wir das Modell der geteilten Verantwortung wirklich in der Praxis umsetzen und zwar von Säuglingsalter bis zum Teenager. Wie immer am Anfang ein kurzer Disclaimer. Diese Episode ist dazu da, um mein Wissen mit euch zu teilen und meine Erfahrungen aus der Ernährungsberatung im Familienbereich. Und ich arbeite seit über 10 Jahren in diesem Bereich und kann ganz sicher sagen, dass als ich angefangen habe, im Ernährungsbereich zu arbeiten und als ich mein Studium vor über 10 Jahren begonnen habe, war ich definitiv der Meinung, dass wenn du dich so ernährst wie ich oder wie ich es sage, dann wirst du deine Ziele erreichen. Das war so mein Verständnis eines Ernährungsberaters. Die Ziele waren meistens Gewichtsverlust oder Muskelaufbau. Und mittlerweile weiß ich aber, dass das nicht immer stimmt, weil Ernährung ist nicht nur so simpel wie ich gebe dir einen Mahlzeitenplan und du folgst dem. Ernährung ist natürlich viel, viel mehr. Ernährung ist Kultur, Identität, Freude, Frust zum Teil. Und mal ganz davon abgesehen hängen die Ziele, wie zum Beispiel ein Sixpack innerhalb von 6 Wochen zu bekommen. Das hängt natürlich auch nicht nur von der Ernährung ab. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, es gibt nicht eine richtige Ernährung, es gibt nicht eine perfekte Ernährung und genauso ist es jetzt auch bei der Kinderernährung. Du musst natürlich nicht alles umsetzen, was ich hier erzähle. Ich möchte nur teilen, was vielen Familien schon geholfen hat und was ich in meiner Beratung oft umsetze und was die Wissenschaft zu dem Thema sagt. Und was davon für dich relevant ist oder für deine Familie entscheidend ist oder was für deine Familie vielleicht helfen kann, das entscheidest wie immer du. Also heute Thema das Modell der geteilten Verantwortung. Ich habe dieses Modell bereits in der allerersten Episode angesprochen und ich habe mir gerade extra nochmal die erste Episode angehört, weil ich natürlich nicht zu viel wiederholen will. Allerdings, vielleicht fragst du dich, warum ich jetzt schon dieses Thema geteilte Verantwortung wiederhole. Es ist wirklich die Grundlage einer gesunden Kinderernährung und ich werde im Laufe des Podcasts und im Laufe der nächsten Folgen immer wieder auf dieses Modell verweisen. Und deswegen möchte ich hier eine ganze Episode dem Thema widmen, dass ich einfach darauf verweisen kann. Und ja, wenn immer jemand Fragen hat zum Thema der geteilten Verantwortung, dann kann ich ganz klar sagen, Episode 3 ist die Grundlage, die sich jeder anhören sollte. Die geteilte Verantwortung ist ein sehr klares Modell. Es ist relativ einfach umzusetzen. Es nimmt den Druck von den Eltern, es nimmt den Druck von den Kindern und ist deswegen auch eins meiner absoluten Lieblingstools in der Ernährungsberatung. Ins Leben gerufen wurde das Modell der geteilten Verantwortung von Ellen Satter. Sie ist Familienpsychologin, Ernährungsexpertin, Autorin. Sie hat wirklich ganz, ganz tolle Bücher geschrieben. Leider gibt's für die Bücher keine deutsche Übersetzung, aber ich werde die Bücher trotzdem in den Shownotes verlinken. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust, die auf Englisch zu lesen. Und sie hat eben dieses Modell aufgestellt und sie hat es auch wissenschaftlich validiert. Und zu dem wissenschaftlichen Teil, wie gesagt, kommt nachher mehr dazu. Aber erstmal, wie sieht das Modell aus? Das Modell teilt die Verantwortung beim Essen in die Verantwortung oder in die Jobs der Eltern und in die Jobs der Kinder. Die Eltern sind dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt, wann gegessen wird und wo gegessen wird. Die Kinder sind dann dafür verantwortlich, was sie essen von dem, was bereits auf dem Tisch ist und wie viel sie essen. Also das ist diese ganz klare Teilung von der Verantwortung, was die Eltern haben und was die Kinder haben. Mein Job als Elternteil ist es, was auf den Tisch kommt, wann und wo. Mein Kind ist dann dafür verantwortlich, was es wirklich essen will von dem, was auf dem Tisch ist und wie viel. Und genau unsere Jobs will ich mir jetzt nochmal im Detail anschauen. Was die Jobs von den Kindern sind, denke ich, relativ klar. Das heißt, wenn wir ein Essen serviert haben am Tisch, dann ist der Rest der Verantwortung liegt bei den Kindern. Das heißt, dann müssen wir nicht darauf achten, dass sie von dem Gemüse kosten oder dass sie einen bestimmten Anteil von ihrem Brot aufessen oder dass sie nicht nur den Käse essen, sondern dann ist es wirklich die Verantwortung der Kinder, sich auszusuchen, was sie von dem essen, was da ist und wie viel sie essen. Aber schauen wir uns doch nochmal ganz genau unsere Jobs an. Wie gesagt, Nummer 1, wir sind dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt. Das heißt, wir können natürlich schon ein bisschen lenken, was unsere Kinder essen. Die erste Frage, die ich nämlich meistens bekomme, ist, okay, wenn sich meine Kinder aussuchen dürfen, was sie essen von dem, was auf dem Tisch ist, dann heißt es, dass sie sich sehr einseitig ernähren. Aber wir können natürlich mit was schon ein bisschen lenken, was es zum Essen gibt. Und deswegen ist ganz wichtig, der erste Punkt, was ich immer sage, was kommt auf den Tisch? Essen oder Sachen, die die Familie gerne essen. Essen soll ja positiv sein und es soll etwas sein, was wir gerne machen. Und vor allem, ich rede natürlich viel davon, dass man eine gute Beziehung zum Essen aufbaut. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Essen in allererster Linie mal schmeckt. Also Nummer 1 ist bei mir nicht, dass das Essen gesund ist, sondern dass es Sachen sind, die Familie gerne isst. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass ich Essen auf den Tisch bringe, was vielfältig ist, also dass ich verschiedene Nahrungsmittel anbiete, aber dass ich auch gesunde Nahrungsmittel so anbiete, dass sie gut schmecken. Beispielsweise Thema Gemüse ist natürlich immer ein Thema bei Kindern. Erstmal sich überlegen, so wie ich das Gemüse anbiete, schmeckt es denn überhaupt? Schmeckt mir das Gemüse so? Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Gemüse, aber ich mag Gemüse am allerliebsten, wenn es gebraten ist oder wenn es Ofengemüse mag ich zum Beispiel total gerne und ich liebe alles, was mit Käse überbacken ist. Wenn ich also ein Essen zubereite, was mit Käse überbacken ist, dann kann es meiner Meinung nach total gerne auch nur Gemüse sein. Oder zum Beispiel Gemüse mit Buttersoße mag ich auch total gerne. Das ist einfach was mir gut schmeckt. Klar, Käse und Butter sind natürlich haben beide relativ viel Fett, was Geschmacksträger ist und macht das Gemüse für mich einfach schmackhafter. Wie jetzt beispielsweise Rohkostgemüse. Mag ich auch manchmal ganz gerne. Aber wichtig ist es eben, dass man das Gemüse in verschiedenen Formen anbietet und schaut, was schmeckt den Kindern denn wirklich. Und es ist besser, die Kinder essen Gemüse mit Käse überbacken, wie gar kein Gemüse. Dann sollte man darauf achten, dass bei jeder Mahlzeit alle Hauptnährstoffe vertreten sind. Das heißt, jede Mahlzeit, und dazu zählen auch Zwischenmahlzeiten, sollte aus einer Portion Kohlenhydrate, Proteine, Fett und ich sage auch immer ein Obst oder Gemüse beinhalten. Das heißt nicht, dass das Kind von jedem Nährstoff auch was essen muss. Wie gesagt, das Kind kann sich dann entscheiden, was es von den Nährstoffen isst. Aber wenn wir darauf abzielen, dass das Kind sich intuitiv ernährt und dass das Kind sich die Nährstoffe nimmt, die der Körper gerade braucht, müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass alle Nährstoffe, die der Körper brauchen könnte, zur Verfügung stehen. Und ja, das heißt, normalerweise ist es relativ einfach, alle Nährstoffe in einer Mahlzeit mit unterzubringen. Aber jedes Mal, wenn du eine Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit anbietest, vielleicht einmal im Kopf kurz durchgehen, habe ich Kohlenhydrate dabei, habe ich Proteine dabei, ist Fett mit dabei und habe ich mindestens ein Obst oder Gemüse mit dabei. Einfaches Beispiel, es gibt Nudeln mit Tomatensauce und Käse. dann habe ich Kohlenhydrate in den Nudeln, ich habe Proteine im Käse, wenn ich im Idealfall Vollkornnudeln habe, dann habe ich da auch noch ein bisschen Proteine mit drinnen, ich habe Fett natürlich im Käse und ich habe Gemüse mit dabei in der Tomatensauce. Also da ist schon alles mit vertreten. Bei Snacks und Zwischenmahlzeiten ist es eher mal so, dass wir vielleicht eins vergessen, dass wir vielleicht einen Müsli-Riegel anbieten, der hauptsächlich aus Kohlenhydraten besteht oder vielleicht auch noch ein bisschen Fett mit dabei ist. Aber da können wir dann schauen, dass wir vielleicht extra noch einen Apfel oder sowas mit dazugeben. Einfach im Kopf kurz durchgehen. Bei jeder Mahlzeit habe ich Kohlenhydrate, Protein, Fett und ein Obst oder Gemüse. Genauso beim Frühstück, wenn es zum Beispiel Müsli gibt, Müsli mit Milch, da habe ich Kohlenhydrate im Müsli, Proteine und Fett natürlich in der Milch, dann vielleicht einfach noch eine Banane reinschnipseln. Dann, was auch noch wichtig ist bei was auf den Tisch kommt, ich nenne das immer Lebensmittel oder Mahlzeiten als dekonstruierter Burger-Style servieren. Das heißt, dass ich das Essen nicht als ein Essen serviere, sondern als dekonstruiert und verschiedene Nahrungsmittel. Das geht natürlich nicht bei jedem Essen. Wenn ich eine Lasagne habe, muss ich jetzt nicht das als dekonstruierte Lasagne dann servieren. Aber wenn ich kann, beispielsweise wenn es Wraps gibt, dann kann ich natürlich die Tortilla-Wraps auf den Tisch legen, dann kann ich die Salatblätter auf den Tisch legen, vielleicht ein bisschen geraspelten Käse, die Füllung, also weiß ich nicht, vielleicht eine Hackfleischfüllung oder vielleicht auch eine Linsenfüllung, ein paar Tomaten, dass man so verschiedene Schälchen mit den verschiedenen Füllungen hat und dass die Kinder oder jeder in der Familie, auch ihr, dass sich jeder selbst aussuchen kann, von was er nimmt und wie viel er nimmt. Und es geht doch bei relativ vielen Lebensmitteln oder bei relativ vielen Mahlzeiten, dass man sagt, okay, statt das jetzt als gemischte Portion so auf den Teller zu klatschen, kann ich das auch in verschiedenen Schüsselchen anbieten. Und dann ist es auch nochmal einfacher, kurz durch die Liste zu gehen. Okay, Kohlenhydrate, Proteine, Fett und Obst und Gemüse ist alles am Tisch. Und die Kinder können sich dann wirklich aussuchen, wovon sie sich nehmen. Bei ganz kleinen Kindern ist es natürlich noch nicht so, dass sie sich vielleicht selbst das aussuchen. Da kann man es dann so machen, dass man die Mahlzeiten auf den Teller schon verteilt, aber trotzdem so im dekonstruierten Burger-Stil. Das heißt, dass ich halt das Fleisch da hinlege, dass ich woanders den Käse hinlege, dass ich das Brötchen hinlege und das halt eben alles so aufgeteilt ist, dass sich das Kind dann aussuchen kann, was es nimmt und wie es die Lebensmittel am Ende kombiniert und mischt. Und das Letzte, was noch wichtig ist bei dem Thema, was auf den Tisch kommt, ist, dass immer zumindest ein Lebensmittel dabei ist, wo du weißt, das ist safe für dein Kind. Das heißt, dein Kind isst es, dein Kind mag es. Das muss nicht immer was sein, was das Lieblingsessen von deinem Kind ist. Was gut ist, ist, wenn dieses eine Lebensmittel jetzt nicht immer unbedingt super spannend ist, aber es ist was, wo du weißt, falls dein Kind den Rest des Essens nicht mag, dann kannst du zumindest das Brot essen beispielsweise. Also gute Beispiele sind Brot, Reis, Nudeln oder auch sowas wie Hüttenkäse oder ein Joghurt. Einfach was, wo du weißt, ja, das weiß ich, das ist mein Kind. Und wenn mein Kind vielleicht eher ein sehr wählerisches Kind ist, dann gibt's zumindest eine Sache am Tisch, wo ich mir sicher sein kann, dass mein Kind genug essen kann, dass es keinen Hunger mehr hat. Also das ist der erste Job. Was kommt auf den Tisch? Als nächstes, wann? Du bist dafür verantwortlich, wann es Essen gibt. Und da ist ganz wichtig, dass du eine Routine bildest, dass es strukturiert ist, vorhersehbar, dass dein Kind also weiß, wann es Essen erwarten kann, circa, und dass dein Kind sich sicher fühlt. Das heißt, Kinder, die irgendwie ständig Hunger haben oder die ein starkes Hungergefühl haben, bevor es Essen gibt, die fühlen sich vielleicht nicht so sicher, wissen nicht genau, wann sie das nächste Mal essen können und stopfen sich deswegen beim Essen eher voll. Im Vergleich dazu, wenn es eine strukturierte Routine gibt und fürs Kind vorhersehbar ist und das Kind weiß, es muss nicht hungern, bis es zum nächsten Mal ein Essen gibt, dann werden die auch nur so viel essen, wie sie brauchen. Ziel ist, dass die Kinder hungrig zum Tisch kommen, aber nicht am Verhungern sind. Das heißt, dass sie gerne essen, aber jetzt auch nicht so viel Hunger haben, dass sie es eigentlich schon überhaupt nicht mehr aushalten. Das Timing sollte auch so eingerichtet sein, dass man zumindest einmal am Tag ein gemeinsames Essen hat. Und ja, oft ist es das Abendessen, dass die Familie zusammenkommt. Bei manchen Familien ist es auch das Mittagessen. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es vielleicht einfacher, wie es davor war. Aber ja, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dieses Familienessen, dieses Zusammenkommen. Und das hat auch schon bei wahnsinnig vielen Familien geholfen, wo die Kinder vielleicht wählerisch waren oder zu viel gegessen haben oder nicht gut gegessen haben. Wenn man sich dann wirklich einführt, einmal am Tag gemeinsam zu essen, davon profitieren die Kinder in wahnsinnig vielen Hinsichten. Ständiges Snacken vermeiden. Das heißt, mit dieser Routine und mit dieser Struktur, die du etablierst für deine Familie, gibt's vielleicht 3 Hauptmahlzeiten und 2 bis 3 Snacks zwischendrinnen. Aber dieses ständige Snacken, wann immer die Kinder danach fragen, das sollte man vermeiden. Und dein letzter Job oder deine letzte Verantwortung ist, wo es Essen gibt. Im Idealfall am Familientisch. Und zwar auch für Zwischenmahlzeiten und für Snacks. Also es ist gut, wenn man einen Ort hat, der einfach zum Essen hergenommen wird. Und das gilt dann auch für Zwischenmahlzeiten und Snacks. Wenn das nicht am Familientisch ist, dann ist es zumindest wichtig, dass man sich hinsetzt und die Zeit nimmt auch für Snacks. Also man ist natürlich nicht jedes Mal zu Hause. Vor allem für Zwischenmahlzeiten ist es oft so, dass man unterwegs ist. Aber es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, damit das Gehirn der Kinder auch wirklich registrieren kann, okay, es ist jetzt Essenszeit. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, ist es wichtig, die Zeit trotzdem rauszunehmen. Wenn ich merke, okay, es ist jetzt Snackzeit, das Kind hat Hunger und ich kaufe eine Butterbreze. Butterbreze übrigens habe ich Kohlenhydrate und Fett. Das heißt, ich müsste noch schauen, dass ich eine Protein- und eine Obst- und Gemüsequelle finde. Aber ich könnte beispielsweise ein Stückchen Käse dazu anbieten oder vielleicht ein gekochtes Ei oder sowas und dann halt noch ein Obst oder Gemüse. Nur so nebenbei. Dann wäre es natürlich schön, wenn man sich die Zeit rausnimmt, sich vielleicht irgendwie auf eine Bank sitzt, während das Kind im Kinderwagen ist oder vielleicht auch das Kind mit auf die Bank sitzt und einfach sich diese 10, 15 Minuten Zeit nimmt zu snacken und nicht einfach dem Kind die Brezel in die Hand drückt und durch die Kaufingerstraße fährt, während das Kind isst. Da ist einfach zu viel Ablenkung und da wird das Kind zwar die Brezel vielleicht essen, aber wird nicht auf die Körpersignale hören können, wie viel es denn wirklich essen sollte. Also da ist dann die Gefahr ganz schnell, dass das Kind entweder zu viel isst oder zu wenig isst, weil die Ablenkung zu groß ist. Ja, also das sind deine 3 Jobs. Was kommt auf den Tisch? Wann wird gegessen und wo wird gegessen? Dann würde ich mir ganz gerne die wissenschaftlichen Studien anschauen, die es zu dem Thema gibt, zu dem Modell der geteilten Verantwortung. Ich habe in meiner ersten Episode schon mal eine Studie angesprochen, da ging es um Säuglingsmilch in verschiedenen Konzentrationen. Also man hat bei Säuglingen getestet, wenn ich die Säuglingsmilch sehr konzentriert anbiete im Vergleich zu einer Gruppe, wo ich die Säuglingsmilch sehr dünnflüssig anbiete. Können die Kinder das regulieren? Und es wurde ganz klar gezeigt, dass die Babys das super regulieren konnten. Das heißt, die Kinder, die eine konzentrierte Milch bekommen haben, haben einfach viel weniger davon gegessen von der Menge her, aber haben am Ende die gleiche Nährstoffkonzentration gehabt wie die Kinder, die eine sehr dünnflüssige Milch hatten und die deswegen natürlich viel mehr aufgenommen haben. Dann hat man sich bei einer amerikanischen Studie angeschaut, wie der BMI von Kindern ist und wie die Tendenz dazu ist, zu essen, ohne dass Kinder Hunger haben. Bei Eltern, die sich einmischen, wie viel die Kinder essen, und bei Eltern, die sich nicht einmischen, wie viel die Kinder essen. Und da konnte ganz klar gezeigt werden, dass die Eltern, die sich nicht eingemischt haben, wie viel die Kinder essen, das heißt, die den Kindern die Freiheiten gelassen haben, selbst zu entscheiden, wie viel sie essen wollen, diese Kinder hatten sowohl einen niedrigeren BMI als auch eine niedrigere Tendenz dazu zu essen, wenn man überhaupt keinen Hunger hat. Also das war auch eine Studie in Amerika. Dann gibt es eine Studie zum Thema Catch-up-Growth. Das heißt, wenn man sich Kinder anschaut, beispielsweise die über einen längeren Zeitraum krank waren, also zum Beispiel vielleicht eine Woche lang mit Grippe im Bett lagen oder auch einen Monat eine Erkrankung hatten und deswegen in der Zeit weniger gegessen hat, da hat man sich die Wachstumskurven angeschaut und geschaut, wenn diese Kinder ein bisschen Gewicht verloren haben oder wirklich mal über einen längeren Zeitraum weniger essen konnten, wie lange das gebraucht hat, bis sie wieder bei ihrem Normalgewicht auf der Kurve lagen. Und da hat man auch ganz klar sehen können, dass über kurz oder lang die Kinder wieder aufholen, ohne dass wir als Eltern dazu irgendwas tun müssen. Das heißt, wenn unsere Kinder mal eine Woche krank sind und eine Woche weniger essen, dann werden die automatisch in den Wochen danach ein bisschen mehr essen, bis sich das alles wieder einbalanciert hat. Genauso bei Kindern, die eben über einen längeren Zeitraum vielleicht weniger essen konnten. Und auch ganz interessant dazu gab es eine Studie, wo man auf Frühchen geschaut hat. Und auch zwei verschiedene Ernährungsstile der Eltern verglichen hat. Einmal responsive feeding, das heißt, wenn die Eltern auf Hunger und Sättigung reagieren, gegenüber den Eltern, die den Kindern, vor allem bei Frühchen, so viel wie möglich zufüttern wollten. Das heißt, das sind die Eltern, die schauen wollten, dass die Kinder so schnell wie möglich aufholen und so schnell wie möglich an Gewicht zunehmen. Und da hat man zeigen können, dass wenn man Kinder versucht oder Babys in dem Fall, Frühchen, versucht so viel wie möglich zu füttern, dass sie möglichst schnell aufholen, dann lernen diese Babys über den Hunger hinaus zu essen, beziehungsweise zu essen, wenn sie überhaupt keinen Hunger haben. Und die rutschen zwar von der Wachstumskurve viel schneller in einen Normbereich, weil man natürlich viel schneller schaut, dass diese Kinder zugefüttert bekommen. Allerdings hat man auch zeigen können, dass die Kinder im Kindes- und Erwachsenenalter auch einen höheren BMI haben. Was Sinn macht, wenn man sich anschaut, dass die Kinder natürlich lernen zu essen, obwohl sie keinen Hunger haben. Wenn man jetzt auch bei Frühchen schon mit Responsive Feeding anfängt und wirklich nur füttert, wenn die Kinder Hunger haben und auch auf die Sättigung reagiert und aufhört zu füttern, wenn die Kinder satt sind, dann lernen sie auf ihre eigenen Körpersignale zu hören und dann werden sie über einen längeren Zeitraum auch ihren Catch-up haben, also auch auf das Gewicht kommen, auf das sie normalerweise kommen sollten. Aber es muss nicht super schnell passieren und es ist eben trotzdem ganz wichtig, auf diese Signale zu reagieren, Hunger und Sättigung, und nicht zu versuchen, so schnell wie möglich so viel Gewicht wie möglich zuzulegen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr wissenschaftliche Studien und ich liebe wissenschaftliche Studien, also ich könnte wahrscheinlich darüber eine ganze Stunde reden. Deswegen für die Nerds unter uns, für die Ernährungsnerds, verlinke ich auf jeden Fall Elin Zetters Webseite. Da gibt es noch viel, viel mehr wissenschaftliche Studien zu dem Thema und wie gesagt zu dem Modell der geteilten Verantwortung auch noch viel mehr Lesematerial. Jetzt möchte ich aber noch schnell zu meinem letzten Punkt kommen. Wir sind schon fast bei einer halben Stunde wieder angekommen, deswegen habe ich versprochen, dass ich auch noch über die Anwendung reden will. Das heißt, wie lässt sich die geteilte Verantwortung bei Säuglingen anwenden? Was heißt es bei Kleinkindern, bei Schulkindern? Und wie schaut die geteilte Verantwortung im Teenageralter aus? Also, wie gesagt, das Modell der geteilten Verantwortung bietet Selbstständigkeit und Unterstützung, was Kindern wahnsinnig wichtig ist. Und der Grad von Selbstständigkeit und der Grad von der Unterstützung, der verändert sich natürlich über die Jahre. Aber diese Basis, dass ich Kindern sowohl Selbstständigkeit als auch Unterstützung biete, das bleibt. Und das ist natürlich auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen für Kinder wahnsinnig wichtig. Wir versuchen eigentlich als Eltern immer diese Balance zu finden, dass ich meine Kinder zwar unterstütze, dass ich ihnen aber auch genug Selbstständigkeit biete, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie lernen können, dass sie irgendwann mal selbstständige Erwachsene werden. Schauen wir uns also diese Balance an zwischen Selbstständigkeit und Unterstützung bei den Säuglingen. Bei den Säuglingen ist es eigentlich so, dass wir als Eltern dafür verantwortlich sind, weiterhin dafür verantwortlich sind, was auf den Tisch kommt, beziehungsweise in dem Fall noch nicht auf den Tisch, aber wir sind dafür verantwortlich, was wir unseren Kindern füttern. Und da haben wir die Möglichkeit zwischen Muttermilch und Flaschennahrung. Dann müssen wir die Kinder dabei unterstützen, ruhig zu sein, aufmerksam zu sein, wach genug zu sein, dass sie essen können. Das heißt, wir müssen auf die Signale, auf die Müdigkeits- und Wachheitssignale unserer Babys schauen und auf die Hunger- und Sättigungssignale achten und auf diese Signale eben antworten. Das heißt, ich reagiere auf das, was mein Kind braucht, bin aber letztendlich nur für das Was verantwortlich. Das wie viel, wie schnell, wie oft entscheidet alles das Baby. Das ist dieses Responsive Feeding, wo ich wirklich auf die Signale achte und dann auf die Signale antworte. Bei Kleinkindern ändert sich das Ganze. Es gibt diesen Übergang von der Milchnahrung zur Beikost. Dann kommt zu der Verantwortung, was ich meinem Kind fütter, auch langsam eine Routine hinzu. Und es kommt langsam das Wann und das Wo hinzu. Das ist nicht von einem auf den anderen Tag, dass ich sage, okay, mein Kind bekommt ab heute den ersten Brei, deswegen fange ich jetzt auch an, wann und wo zu kontrollieren, sondern es ist ein Prozess. Und diese Routine, die fängt oft schon an, bevor man mit der Beikost anfängt. Zum Beispiel nach circa 4 Monaten oder sowas haben viele Babys eine Routine. Die werden gestillt nach dem Aufstehen, beispielsweise um 7 Uhr morgens. Gehen dann vielleicht nochmal, schlafen dann vielleicht nochmal für ein paar Stunden, werden dann gegen 10 nochmal gestillt. Gegen mittags gestillt, nachmittags gestillt. Also es spielt sich oft schon so eine Routine ein, bevor es überhaupt mit festen Mahlzeiten losgeht. Wenn man jetzt noch keine Routine hat, ist es auch nicht schlimm in dem Alter. Was man machen kann, ich sag mal so zwischen 4 und 6 Monaten, ist, dass man sogenannte Mahlzeitenfenster oder sich Routinefenster einrichtet. Das heißt, ich schaue, dass ich immer nach dem Aufstehen stille und es ist zwischen 7 und 8 oder 7 und 9 am Anfang. Und ich schaue, dass ich mir diese Stillfenster quasi einrichte. Das muss dann nicht immer um 7 sein, aber ungefähr habe ich ein Fenster von am Anfang vielleicht 2 Stunden. Und das kann man dann reduzieren, bis man ein Fenster von 1 Stunde hat, bis man dann irgendwann diese Routine hat, dass man sagt, okay, es gibt um 7 Uhr ein Frühstück. Ob das jetzt dann schon Brei ist oder Milchnahrung, sei mal dahingestellt. Es gibt um 10 eine Zwischenmahlzeit, es gibt um 12 Mittagessen, es gibt gegen 3 eine Zwischenmahlzeit, um 6 Abendessen, um 10 wird nochmal gestillt und es gibt 1 bis 2 Nachteinheiten. Also das kann jetzt beides sein. Es kann Milchnahrung sein und es kann Breinahrung sein und oder auch Baby-led Weaning, also breifreie Kost. Aber dass man eben diese Routine, dass das Kind Essen bekommt in regelmäßigen Abständen, dass das eben so langsam losgeht. Und das passt auch vom Alter sehr gut. Also diese 4 bis 6 Monate, da merken die Kleinkinder, dass sich vielleicht nicht mehr alles um sie dreht, dass sie autonome Personen sind und dass es auch andere Personen gibt. Und sie können in dem Alter auch langsam damit umgehen, dass wir nicht mehr alles stehen und liegen lassen, sobald sie schreien. Das heißt, wenn sie Hunger haben, dann können sie auch ein paar Minuten warten, bevor sie essen. Im Vergleich zum Baby, das schreit, wenn es Hunger hat und da ist gleich Drama und wenn es Hunger hat, dann braucht es Essen. Aber wenn die eben so 4 bis 6 Monate alt sind, da geht es so langsam los, dass sie merken, okay, ich habe zwar Hunger, aber ich kann auch noch ein paar Minuten warten. So, bei Vorschulkindern und bei Schulkindern ist es dann so, dass das Kind beginnt, seine erlernten Essgewohnheiten in der echten Welt anzuwenden, in der Außenwelt anzuwenden. Das heißt, du kannst deinem Kind in dem Alter mehr Autonomie geben, zu einem gewissen Maße, mit dem dein Kind gut zurechtkommt. Das ist natürlich auch bei jedem Kind unterschiedlich, aber beispielsweise in der Pausenbrotbox sind, weiß ich nicht, 5 verschiedene Sachen drin, ein Pausenbrot, ein bisschen Gemüse, vielleicht ein Joghurt oder was auch immer das Kind bekommt an dem Tag, und das Kind kann sich selbst aussuchen, was es davon isst. Genauso ist es auch beim, viele Kinder essen ja mittlerweile Mittag in der Schule. Da gibt es auch manchmal ein, zwei verschiedene Möglichkeiten, und da kann sich das Kind dann ein bisschen aussuchen, was es gerne essen möchte. Das heißt, da gibst du deinem Kind schon mehr Autonomie. Trotzdem würdest du natürlich von deinem Grundschulkind nicht verlangen, dass es den Wocheneinkauf für die Familie plant. Also zu Hause bist du nach wie vor dafür verantwortlich, was wann und wo gegessen wird. Aber du kannst deine Kinder mehr und mehr mit einbauen. Und je älter die Kinder sind, umso mehr kannst du sie natürlich auch beim Kochen mit einbauen oder sogar bei der Planung, dass du einfach mal fragst, worauf sie denn wieder mal Lust hätten, und so ein bisschen Ideen brainstormst. Das kommt natürlich, je älter das Kind wird, umso mehr kommt es mit dazu. Beim Teenager ist es dann so, dass der Jugendliche oder der Teenager lernt, für sich selbst zu sorgen, sich selbst vielleicht mal Snacks zu bereiten, sich selbst vielleicht mal ein Essen zu bereiten. Das heißt, du bereitest deinen Teenager langsam auf das selbstständige Leben vor, auf das Leben, wenn der Teenager irgendwann mal das Nest flieht. Und da hat Ellen Setter meiner Meinung nach ein sehr schönes Zitat gebracht. Das heißt, im Teenageralter, provide support without controlling and give independence without abandoning. Das heißt, gib deinem Jugendlichen Unterstützung, ohne zu kontrollieren, und gib ihm oder ihr auch Freiheiten und Selbstständigkeiten, ohne sie komplett sich selbst zu überlassen. Das heißt, ja klar, auch wenn Hobbys und Freunde und Interessen einen immer größeren Stellenwert einnehmen, ist es trotzdem wichtig, dass du deinem Kind und deinem Jugendlichen oder Teenager zeigst, dass du für ihn da bist und dass du weiterhin auch im Ernährungsbereich unterstützend zur Seite stehst. Und ganz viele Studien haben klar gezeigt, dass auch Jugendliche von diesen regelmäßigen Familienessen wahnsinnig profitieren. Das heißt, wenn man es schafft, bis ins Jugendlichenalter einmal am Tag als Familie zusammenzukommen, und vielleicht ist es nicht mehr jeden Tag, weil natürlich jeder Hobbys hat und irgendwie außer Haus ist und oft abends vielleicht Fußballtraining ist und sich die Zeiten so ein bisschen verschieben, aber wenn man es schafft, 4 bis 5 Mal die Woche als Familie zusammenzukommen und gemeinsam zu essen, diese Kinder, die tun sich nicht nur leichter im Bereich gesunde Ernährung, sondern es wurde auch in Studien gezeigt, dass die Kinder, die regelmäßig Familienessen haben, bessere akademische Leistungen zeigen, leichter soziale Verbindungen knüpfen und ein höheres Selbstwertgefühl haben. Also das ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ist, dass wir diese Familienmahlzeiten und den Familientisch wirklich beibehalten und hochhalten und so lange wie möglich das einfach genießen. Das ist auch schon mein Wort zum Sonntag. Ist, denke ich, ein guter Moment, um aufzuhören. Ich gebe nochmal ein kurzes Fazit, über was wir heute geredet haben. Also es ging um das Modell der geteilten Verantwortung. Wir als Eltern sind dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt, wann gegessen wird und wo gegessen wird. Die Kinder sind dann dafür verantwortlich, was sie essen von dem, was auf dem Tisch ist. Das heißt, es gibt kein Nörgeln von unserer Seite. Es wird nicht von unserer Seite irgendwie Druck aufgebaut, was die Kinder essen müssen, sondern die können sich frei entscheiden von dem, was auf dem Tisch ist. Das möchte ich heute essen. Und Kinder können sich auch dafür entscheiden, wie viel sie essen möchten, auch wenn das an manchen Tagen fast überhaupt nichts ist oder vielleicht sie sogar mal sagen, nee, sie haben einfach keinen Hunger. An anderen Tagen vielleicht total viel ist. Das ist komplett unseren Kindern überlassen. Unsere Jobs sind tatsächlich nur das Was, Wann und Wo. Dann bin ich ins Detail gegangen, was auf den Tisch kommt, wann und wo. Wir haben uns wissenschaftliche Studien angeschaut, die dieses Konzept validiert haben. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zum Thema, wie gut Kinder regulieren können und wie wichtig es ist, den Kindern wirklich da diese Autonomie zu geben. Und dann habe ich ganz am Schluss darüber geredet, wie sich die geteilte Verantwortung oder das Modell der geteilten Verantwortung umsetzen lässt, und zwar vom Säuglingsalter bis ins Teenage-Alter. Es ist ein Modell, was wirklich relevant ist für die Kleinsten bis zu den Größten, die irgendwann dann auch bereit dazu sind, das Nest zu fliehen. Und ja, meiner Meinung nach ein wichtiges Modell. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. Hoffe, dass ihr mir vielleicht ein bisschen Feedback geben könnt. Also schreibt mir bei Instagram oder hinterlasst mir eine E-Mail. Und ja, sagt mir einfach Bescheid, vielleicht auch, welche Themen euch für die Zukunft interessieren würden. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Episode.